Schönen guten Morgen. Mein PC braucht leider ein bisschen Strom, der kommt nicht ohne aus. Darum, sonst habe ich es immer ausgedruckt, aber heute habe ich es vergessen. Darum probieren wir das mal so. Jetzt geht es gerade nicht. Kurzen Moment. Irgendetwas. Jetzt. So ist es besser. Genau. Der Werner hat uns letzte Woche mitgenommen, also eine kleine Einführung in unsere nächste Serie. Und in den nächsten paar Wochen werden wir Menschen anschauen, die ein Leben geführt haben, das unserer Meinung nach Frucht getragen hat. Wir werden anschauen, wie sie gelebt haben, wie sie gelehrt haben. Und vielleicht können wir auch etwas aus ihrem Tod mitnehmen. Und die erste Person, die wir jetzt heute anschauen, ist Dietrich Bonhoeffer. Viele von euch werden ihn kennen aus dem Geschichtsunterricht. Er ist am 4. Februar 1906 geboren, also fast 100 Jahre vor mir. Entschuldigung, danke! Hochdeutsch, Entschuldigung, ist nicht meine Herzenssprache, ich versuche es. Er war lutherischer Theologe, also evangelischer Theologe. Er war Vertreter und einer der Gründer der Bekennenden Kirche. Wenn du bist wie ich, dann denkst du, Bekennende Kirche sind wir auch. Das war eine Bewegung während des Zweiten Weltkriegs, die ganz klar gegen die deutsche Kirche sich richtete. Sie waren Teil der evangelischen Kirche, aber sie haben sich ganz bewusst auch gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen und sie waren vor allem das Gegenstück zur deutschen Kirche. Die deutsche Kirche hat es sich zum Auftrag gemacht, alles Jüdische aus der Bibel zu entfernen. Stellt euch das mal vor. Jesus war kein Jude mehr. Das Jüdische wurde entfernt. Und sie haben auch die nationalsozialistische Ideologie unterstützt. Also sie haben nicht nur einfach weggeschaut beim Massenmord an Juden, an Behinderten, an Freiheitskämpfern, sondern sie haben das teilweise sogar unterstützt. Und die Bekennende Kirche sagt ganz klar, ich bin zuerst Christ und dann Deutscher. Sie drehen das um. Die Deutschen haben das umgekehrt. Sie waren zuerst Deutsche und dann Christ. Und die Bekennende Kirche sagte, nein, 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 das ist falsch herum. Und durch diese Überzeugungen wurde Dietrich Bonhoeffer dann während des Zweiten Weltkriegs zum Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime. Bevor das alles begann, war er aber auch Autor, er war Professor und er war Pastor. Und er war dann 1944 in ein bisschen ein missglücktes Attentat an Hitler involviert. Er hat also diese freiheitskämpferische Natur voll ausgelebt. Sie wurden festgenommen und er wurde am 8. April 1945, also kurz vor Ende des Kriegs, auf ausdrücklichen Wunsch von Hitler im KZ Flossenbürg wurde er hingerichtet. Und wenn wir seine Überzeugungen, die viele nämlich aus diesem Buch hier, kann ich nur herzlich empfehlen, ihr dürft es auch gerne ausleihen, das heißt Nachfolge, das hat er vor seinen Zeiten in der Bekennenden Kirche geschrieben, muss man auch noch wissen. Und wenn wir seine Überzeugungen ein bisschen verstehen wollen, dann müssen wir die Kirche seiner Zeit ein bisschen verstehen. Und zwar die Kirche seiner Zeit, die war tot. Da war es gut bürgerliche deutsche Pflicht, sonntags in die Kirche zu gehen, aber verändert hat sich die Kirche nicht. Du gingst dahin, hast dich vom Pfarrer, von der Kanzel, hast du dir zusprechen lassen, ja, ihr seid gerecht, eure Sünden sind euch vergeben und jetzt geht nach Hause. Und das haben sie gemacht und haben ihr Leben genau gleich weitergeführt. Sie nahmen die Vergebung an, aber sie haben den genau gleichen Lebensstil weitergelebt. Und die Kirche seinerzeit hat viel Grausamkeit, nicht nur gegenüber Juden, sondern gegenüber allen möglichen Menschengruppen, die nicht waren, wie es die Deutschen gerne hätten, haben sie nicht nur akzeptiert, sondern häufig sogar applaudiert. Und wenn wir jetzt in seine Lehre hineingehen, dann behaltet das ein bisschen im Hinterkopf. Weil manchmal, glaube ich, muss man ein bisschen ins eine Extrem schwenken, um das andere auszugleichen. Und wenn du dich jetzt irgendwo mal angegriffen fühlst, dann denk zurück an die Kirche der Zeit von Bonhoeffer. Weil manchmal muss man in das eine Extrem schwenken. Und Bonhoeffer schaute diese Kirche an, seine Kirche, und schaute in die Bibel und hat einfach eine riesige Diskrepanz gesehen, von wie es eigentlich sein sollte und wie es jetzt ist. Und die Folge war nicht nur eine tote Kirche, die keinerlei Veränderung in die Gesellschaft bringt, sondern die Kirche war gefüllt mit Menschen, die ihren Glauben verloren haben. Bonhoeffer schreibt, dass er in seiner Zeit als Seelsorger immer wieder mit dieser Aussage konfrontiert war. Und ich glaube, die kennt ihr auch. Ich würde ja gerne glauben, aber ich kann es einfach nicht. Kennt ihr die? Ich habe die schon so oft gehört von Mitarbeitenden, von Freunden. Weißt du, Jasmin, ich würde ja so gern glauben, aber mir fällt das nicht so einfach wie dir. Und Bonhoeffer sagt ganz klar, das Problem dabei ist unsere Sturheit. Unser Beharren darauf, immer verstehen zu wollen. Unser Beharren auf falsche Freiheitsliebe. Und er merkt, dass es diesen Menschen an etwas fehlt. Und er nennt es beim Namen. Er sagt, es fehlt ihnen an Bereitschaft, Jesus nachzufolgen. Glauben möchten sie schon, aber nur dann, wenn es sie nicht so viel kostet. Nur dann, wenn sie das irgendwo zu Hause von der Couch aus machen können, wenn es möglichst wenig von ihnen verlangt. Und auch wenn es nicht so anstrengend ist. Ach. Aber gerecht gesprochen, das möchten sie dann sein. Und er schreibt das. Komplizierter Satz, bleibt bei mir. Aus der Rechtfertigung des Sünders in der Welt wurde die Rechtfertigung der Sünde und der Welt. Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade ohne Nachfolge. Ich lese es nochmal vor. Aus der Rechtfertigung des Sünders in der Welt wurde die Rechtfertigung der Sünde und der Welt. Aus der teuren Gnade wurde die billige Gnade ohne Nachfolge. Also anstatt dass wir gerecht gesprochen werden durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, wird plötzlich die Sünde und die Welt, in der wir leben, wird gerecht gesprochen. Und die Gnade, die mit dem teuersten Gut, das wir auf Erden haben, gekauft wurde, wird plötzlich als billige Fälschung verkauft. Der Glaube kostet uns plötzlich nichts mehr. Und der Glaube benötigt plötzlich keine Nachfolge mehr. Wart ihr schon mal in Italien oder in Griechenland irgendwo so auf einem Markt? Die sind cool. Und da gibt es auch immer solche Typen, die wollen euch irgendwelche Uhren oder Schuhe verkaufen oder Taschen von Gucci. Die sind spottbillig, aber es ist eine Fälschung. Und egal, wie fest du probierst, egal, wie viel dass du dafür zahlst und egal, wie oft du dir das einredest, es ist einfach nicht das wahre Ding. Und ich glaube, genauso ist es mit dieser billigen Gnade. Egal, wie fest du versuchst, die Gnade, die du dir billiger kaufst, ist einfach nicht das wahre Ding. Und sie wird sie auch niemals ersetzen können. Charles Spurgeon hat mal gesagt, die Gnade, die dich nicht verändert, wird dich auch nicht retten. Schauen wir doch mal in die Bibel. Die Geschichte vom reichen Jüngling, die kennt ihr bestimmt alle. In Matthäus 19, da steht, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du nach dem, was gut ist? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? Fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Ich glaube, wir reichen Schweizer schlucken diesen Satz meistens noch ziemlich schwer. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, kommen wir reichen Schweizer jetzt in den Himmel oder nicht. Ich glaube, es geht darum, dass Jesus möchte, dass dieser Jüngling ihm nachfolgt, dass er sein altes Ich aufgibt. Und für ihn war das sein Geld. Für dich ist das vielleicht nicht unbedingt dein Geld. Für dich ist das vielleicht eine Karriere, einen Menschen, einen Traum, an den du dich festklammerst oder deinen Komfort. Auch sehr populär unter den Schweizern. Vielleicht ist es aber auch deinen Schmerz oder deine Bitterkeit. Und Bonhoeffer äußert sich so. Jeder Ruf, Jesus, führt in den Tod. ob wir mit den ersten Jüngern Haus und Beruf verlassen müssen, um ihm nachzufolgen, oder ob wir mit Luther aus dem Kloster in den weltlichen Beruf hinausgehen. Es wartet in beidem der eine Tod auf uns. Den Tod an Jesus Christus, das Absterben unseres alten Menschen an dem Rufe Jesus. Und wenn Jesus ruft, dann hat das zur Folge, dass wir unseren alten Menschen ablegen müssen. Etwas in uns muss sterben. Und C.S. Lewis sagt dir einmal, stirb, bevor du stirbst. Danach kannst du nicht mehr. Checkt ihr? Stirb, bevor du stirbst. Es gibt keine Möglichkeit mehr danach. Und wenn das nicht geschieht, ich glaube, dann wird Nachfolge schwierig. Und Jesus ist da absolut klar. In Matthäus 16, 24 schreibt er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und jetzt sagt das Kritische in dir bestimmt, ja, aber der Glaube allein rettet uns doch. Ja, aber ich glaube, irgendwann in der Reformation, das sagt auch Bonhoeffer, hat die Kirche angefangen, Glaube von Gehorsam zu trennen. Das hat heutzutage nichts mehr miteinander zu tun. Und seht ihr, wie falsch das ist? Glaube allein rettet uns, ja. Aber warum sollten wir Gott dann noch gehorsam sein? Wir sind ja schon gerettet. Und seht ihr, wie schnell aus dieser kostbaren Gnade eine billige Fälschung wird. Was aber, wenn echter Glaube immer, immer, immer Gehorsam zur Folge hat? Was ist, wenn echter Glaube bedeutet, dass du dein Kreuz auf dich nehmen musst? Bei Jesus sind diese zwei Dinge immer untrennbar miteinander verbunden. Glaube hat immer Gehorsam zur Folge. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Es beginnt darin, sich selber zu verleugnen. Und Bonhoeffer beschreibt die Selbstverleugnung folgendermaßen. Er schreibt, Selbstverleugnung heißt, nur Christus zu kennen. Nicht mehr sich selbst, nur noch ihn zu sehen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wiederum nur, er geht voran, halte dich an ihm fest. Er geht voran, halte dich an ihm fest. Das heißt nicht, du darfst nicht mehr dich selber sein. Ich glaube, das ist auch eine falsche Definition von Selbstverleugnung. Gott hat dich gut geschaffen. Und das heißt auch nicht, dass du dich irgendwie in falscher Demut baden musst, dass du dich nicht mehr schön finden darfst oder nicht mehr talentiert oder nicht mehr stark finden darfst oder deine Talente unter den Teppich kehren musst. Es heißt einfach nur, dass du Gott höher achten solltest als dich selbst. Dass du ihn mehr willst, als was er dir schenken kann. Und ihm mehr vertrauen als dir selber. Nur so kannst du dein Kreuz auf dich nehmen. Aber du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Nicht das deines Nachbars, deines Vaters, deiner Schwester, deines Pastors, deines Chefs. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Und für die einen heißt das vielleicht, wie für diesen Jüngling, ihr Reichtum, ihr Geld aufzugeben. Für die anderen kann das vielleicht heißen, viel Geld zu haben. Für die einen heißt das, Karriere zu machen. Für die anderen heißt das, ein einfaches Leben zu führen. Für die einen heißt das, in Armut zu leben. Aber jeder hat sein Kreuz. Und ich glaube, es gibt viel frommer Stress, davon hat Werner letzte Woche auch gesprochen. Es gibt so viele Nöte um uns herum. Und dadurch entsteht vor allem bei uns Christen viel, viel, viel frommer Stress. Und ich glaube, der entsteht dann, wenn du entweder ein falsches Kreuz auf dich nimmst, eines, das vielleicht ein bisschen bunter und besser geschmückt ist als das des anderen, oder du nimmst neben deinem Kreuz noch ganz, ganz, ganz viele andere Kreuze auf dich, die eigentlich gar nicht für dich bestimmt wären. Und ausbrennen tust du genau dann, wenn du nicht dein Kreuz und nur dein Kreuz auf dich nimmst. Und ja, Nachfolge kostet uns etwas. Es mag vielleicht ungemütlich sein, aber Nachfolge, die kostet uns etwas. Vielleicht für einige, hoffentlich für uns nicht, kostet es sogar das Leben. Was aber, wenn entgegen all unserem Verstand und Verständnis und entgegen aller unserer Vernunft wir genau dann unser Leben finden, wenn wir es aufgeben? Wenn wir genau dann unsere Freiheit finden, wenn wir sie aufgeben? Und was, wenn durch Schmerz und Schwere uns einfach eine große Freude geschenkt wird? Und was, wenn wir den größten Schatz auf Erden verpassen, weil wir nur danach streben, ein sicheres, ein komfortables und ein schönes Leben zu führen? Lass uns nicht vergessen, dass durch Schmerz und großes Leid uns das größte Geschenk gemacht wurde. Dass wir durch Schmerz und Tod gerettet sind und gerecht gesprochen sind. Und das Kreuz, das kommt immer vor der Auferstehung. Wer Auferstehung möchte ohne das Kreuz, wird merken, dass das Grab leer bleibt. Und das wird keine Frucht tragen. Das ist wie Gärtnern ohne vorher gesät zu haben. Du kannst schon gießen, aber Kartoffeln wachsen keine. Es muss also wirklich jeder sein Kreuz auf sich nehmen. Jetzt aber die gute Nachricht. Jesus sagt, dass sein Joch leicht ist. Und ein Joch ist das, was ein Ochse trägt, wenn er ein Feld pflügt. Vielleicht heute, weiß nicht, macht man das heute noch so? Gibt es heute noch ein Joch? Der Bauer. Also heute noch als Deko, auch gut. Genau. Früher war das das, was ein Ochse trägt, wenn er das Feld bepflügt. Es ist sein Arbeitsinstrument. Und ich glaube, viele Menschen verstehen diesen Vers, ja, wenn es schwer ist, dann kann es wohl nicht von Gott sein. Der Ochse arbeitet trotzdem. Und der Boden, den er pflügt, ist vielleicht trotzdem hart. Und die Sonne ist heiß. Und der Tag ist lang. Aber wo der Bauer kann, macht er es dem Ochsen leicht. Und was Gott dir auferlegt, ist leicht. Ich glaube, das ist eines der großen Mysteriums von uns Christen. Wie kann etwas leicht sein, wenn es schmerzhaft ist oder wenn es schwer ist oder wenn es weh tut? Leicht heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist oder dass dir kein Widerstand entgegenkommt oder dass es nicht weh tut, sondern dass Gott es mit dir trägt. Und es ist wirklich ein Mysterium. Ich kann es euch nicht erklären, wie Gott das macht. Uns Leichtigkeit schenken in Schmerz, in Verzweiflung, in Verfolgung und in Tod. Und Bonhoeffer schreibt Folgendes. Er schreibt, unter diesem Kreuz zu gehen, ist nicht Elend und Verzweiflung, sondern Erquickung und Ruhe für die Seelen. Es ist höchste Freude. Hier gehen wir nicht mehr unter selbstgemachten Gesetzen und Lasten, sondern unter dem Joch dessen, der uns kennt und der selbst mit unter dem Joch geht. Unter seinem Joch sind wir seiner Nähe und Gemeinschaft gewiss. Er selbst ist es, den der Nachfolgende findet, wenn er sein Kreuz auf sich nimmt. Er selbst ist es, den der Nachfolgende findet. Und ist es nicht genau das, was wir wollen? Wir wollen Jesus finden. Und vielleicht ist die Lösung auf unser Unglaube genau das. Unser Kreuz auf uns nehmen, auch wenn wir es nicht verstehen. Unser Kreuz auf uns nehmen, auch wenn es uns etwas kostet. Und Bonhoeffer hat sein Kreuz selbst auf sich genommen. Er hat seine Stimme erhoben für Menschen, die entweder nie eine hatten oder deren Stimme durch ein grausames Regime genommen wurde. Er stand auf, wenn der Rest der Kirche schwieg oder applaudierte. Und einer seiner letzten Texte, die er aus dem Gefängnis an seine Verlobte schrieb, das trieft nur so von Hoffnung. Und es ist Beweis dafür, dass Gott in seiner größten Dunkelheit, in seinem größten Schmerz, in seiner größten Verzweiflung sein Joch leicht gemacht hat. Er hat die Freiheit, nachdem er diesen Text verfasst hat, nie wieder gesehen. Er wusste, dass er sterben wird. Und dass ihm sein Kreuz sein Leben gekostet hat. Und trotzdem sind diese Worte erfüllt von Hoffnung und von Gewissheit, dass sein Gott trotz allem gut ist. Und er schreibt, von guten Mächten treu und still umgeben. Das kommt aus dem Gefängnis. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand. so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und kann es sein, dass wir Gott nicht gehorsam sind, weil wir ihn nicht verstehen? Oder weil wir ihm tief drin nicht wirklich vertrauen? Schau mal in dich hinein. Vertraust du Gott? Mir hat mal jemand gesagt, wenn du dir Sorgen machst, dann vertraust du Gott nicht. Der saß tief. Ich mache mir über alles Mögliche Sorgen. Ich habe schlaflose Nächte, weil die Gedanken kreisen über alles, was sein könnte. Und meistens völlig umsonst. Fast immer umsonst. Mir hilft aber der folgende Vergleich. Es wurden Experimente oder Studien durchgeführt, die sagen, dass Kinder, Kleinkinder, sehr gut sind im Beobachten, aber ganz schlecht im Interpretieren. Also sie sehen alles, was die Eltern machen und schauen zu und sehen es und sind begeistert. Aber ihr Verständnis von der Welt ist einfach noch ein bisschen klein, um das irgendwie logisch zu verknüpfen. Und sie erzählen sich dann die wildesten Geschichten. Die Eltern unter euch können wahrscheinlich noch viel die besseren Geschichten erzählen. Aber ich zum Beispiel, ich habe mal einen Pippi Langstrumpf-Film gesehen. Ich fand die ziemlich cool, so mit 6, 7. Und da kam irgendwo mal ein Mörder vor. Und ich wusste nicht, was ein Mörder ist. Also habe ich Mami gefragt, Mami, was ist ein Mörder? Sie hat gesagt, ja, das ist jemand, der Menschen tötet. Und danach hatte ich für lange, lange Zeit panische Angst vor Mördern. Ich dachte, die laufen da so in freier Wildbahn herum, draußen. Und wenn du da dann draußen alleine bist und zu einem begegnest, ja, dann hast du Pech gehabt. Ich hatte panische Angst. Ich ging nicht allein nach draußen. Ich hatte Angst, wenn mein Papi allein wegging. Ich hatte einfach Angst, weil mein Verständnis von der Welt einfach zu klein war, um das irgendwie logisch zu verstehen. Und ich glaube, so ist es manchmal bei Gott auch. Wir sind sehr gut im Beobachten und im Interpretieren und wir haben das Gefühl, wir können sehr gut bewerten, was gut und was böse ist für uns. Was aber, wenn wir sind wie Kinder? Was ist, wenn Gott auf uns schaut wie Eltern in solchen Situationen und denkt, ach, du hast keine Ahnung. Auf die liebevollste Art und Weise. Wir sagen, Schmerz tut uns weh, also muss es schlecht sein. Ein Kind sagt ja, Hustensirup ist grusig. Schlecht. Seht ihr die Ähnlichkeit? Es ist einfach eine andere Dimension. Und ich glaube, dass wenn wir einsehen, dass Gott Gott ist und wir nicht, dann fällt es uns leichter, Gott zu vertrauen. Wenn wir einsehen, dass er vielleicht ein anderes Verständnis von Gut und Böse hat, wenn er vielleicht mehr sieht als ich, dann fällt es uns leichter, vielleicht unser Unglaube, unser Unverständnis und unser Dranklammern am Verstehen wollen, einfach loszulassen und ihm die Führung zu geben. Denn wie ein Vater sorgt er sich für uns. Und er hat ein viel besseres Verständnis davon, was wir brauchen und was uns gut tut. Und deshalb versuch heute Morgen, deinen Anspruch darauf, verstehen zu wollen, einfach mal loslassen. Deine Aufgabe ist nicht zu verstehen. Deine Aufgabe ist es, zu beobachten und nachzufolgen. Das Verstehen, das überlassen wir Gott. Und denn, wie Bonhoeffer schreibt, wir sind von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Egal, was kommt. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Er ist mit uns. Ich glaube, wenn wir das tief, tief, tief in unseren Herzen verankert haben, dann fällt es uns leichter, diesem Gott zu vertrauen und unsere Sorgen und unsere Ängste und unser Unglaube abzulegen. Unsere Aufgabe ist es, nicht zu verstehen, Unsere Aufgabe ist es, nachzufolgen. Und ich möchte noch beten. Jesus, danke für das riesen Geschenk vom Kreuz. Danke, hast du das gekauft mit dem kostbaren Blut. Und es tut mir leid, überall dort, wo ich die billige Gnade angenommen habe, wo ich die Fälschung fürs Echte genommen habe. Und ich möchte um Vergebung bitten, dort, wo ich auf diesen Wegen falsch gegangen bin. Und ich möchte dich bitten, dass du mir die echte Gnade schenkst. Dass du mir das Verständnis schenkst, jeden Morgen neu, mit welchem Preis das Gnade gekauft ist. Und dass du mein Herz jeden Morgen neu in die Nachfolge nimmst. Ja, dass du im Herz hilfst, einfach zu kapitulieren vor dir, mit dir zu unterwerfen. Dass überall dort, wo ich nicht verstehe, überall dort, wo es weh tut, wo ich verzweifelt bin, sie darf dort auf dich schauen, dass ich die Frage nach warum darf ablecken. Und darfst auf dich schauen und dir nachfolgen, egal was es mich kostet. Und ich denke, schreibst du Geschichte mit jedem Einzelnen von uns. Und brauchst du uns für dein Reich. Dass wir dürfen Menschen zu dir führen, dein Königreich bauen. Dass du Menschen veränderst, dass du uns veränderst. Und nimm uns jetzt einfach unser Unverständnis, nimm uns unsere Sturheit, nimm uns unseren Unglauben. Wir möchten wirklich dir nachfolgen. Wir möchten uns jeden Morgen neu entscheiden, um dir nachzufolgen. Amen.